Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite und es ist ja ein schöner Tag, ne? Also, nicht nur das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Ich freue mich, dass es regnet. Ist doch schön, oder? Kann man gut gebrauchen. Musste ich also gerade eben so dran denken, als du hast gesagt hast, ja, obwohl es ja so... Und dann der Text, den du gerade schön vorgelesen hast, da geht es ja um Regen, beziehungsweise Nichtregen. Und um Dürre und um eigentlich Hungersnot dann. Und verdürren, verdorren, verzweifeln, wie auch immer. Ne? Und dann ist doch schön, wenn es regnet. Das ist ein, ja, Gott lässt es regnen und das ist ein Zeichen Gottes. Gott meint es gut mit uns. Ja. Die Predigt hat also etwas mit mir zu tun und also der Predigttext hat was mit mir zu tun und er hat etwas mit Herborn zu tun. Ja, habe ich gesehen, ein paar Köpfe gingen hoch. Tatsächlich auch was mit Herborn zu tun, aber was das mit Herborn zu tun hat, das sage ich erst am Ende. Gehen die Köpfe wieder runter. Ja, wie ihr es ja gerade schon mitbekommen habt, heute habe ich Geburtstag. Micha hat mich vorher gefragt, der teilt ja ein. Ja, kannst du dir das denn vorstellen, an deinem Geburtstag auch, egal ob Allianz Gebetswoche ist oder nicht. Ich bin ja sowieso hier, dann kann ich auch predigen. Dann hatte ich mir gedacht, so vor so anderthalb Wochen, dann habe ich mir gedacht, machst du irgendwas mit Geburtstag, mache ich so. Ich gedacht, ja, in der Bibel gibt es ja auch so Geburtstagsgeschichten. Das ist doch gut. Ich gedacht, ja, okay, dann nehme ich mal einen raus. Habe ich mir dann noch einen rausgesucht. Die sind zwar alle nicht so toll, die Geburtstagsgeschichten, aber das ist so eine Geschichte, da habe ich noch nie eine Predigt zu gehört und habe auch noch nie eine Predigt zu gehalten. Ich gedacht, ja, das ist genau das Richtige für mich. Geburtstag, heute habe ich Geburtstag, noch nie was zu gehört. Okay, das fordert mich heraus. Ja. Und auch noch nie gehalten, das ist dann für euch auch ganz gut. Und dann habe ich letzte Woche im Gottesdienst hier gesessen und wurde dann so gesagt, ja, ein schwieriger Text heute, Märtyrerkirche. Und ich habe da auch dort vorne irgendwo gesessen und Und dann wurde Text gesagt, Matthäus. Ich habe mal Markus, okay, 14. Ich denke, nein. Das ist ja mein Text, den ich mir ausgesucht hatte. Ja, so. Das war eigentlich mein Text. Ich dachte, ach Mann, das ist so. Das wäre, auf einmal hat es Geburtstag und dann, wie manche das ja von euch wissen, ich sammle ja so alte Fliesen, so 100, 200, 300 Jahre alte Fliesen mit biblischen Geschichten da drauf. Und diese Geschichte von der letzten Woche, das ist eine ziemlich häufige Darstellung auf diesen Fliesen. Also müsst ihr euch so vorstellen, so damals vor 200 Jahren, die Frau ist am Kochen und guckt dann so auf so eine Fliese und sieht dann so, es geht um den Tod des Johannes des Täufers, wo er den Kopf abgeschnitten bekommt, ganz fürchterliche Geschichte, und die dann auf den Teller gelegt wird und dann weitergegeben wird an den Herrscher. Und müsst ihr euch vorstellen, so die Frau sitzt dann da so oder steht so und ist am Kochen. Und naja, man rührt halt so und rührt, damit es nicht anbrennt. Und ist ja jetzt nicht so anstrengend, da guckt man ein bisschen durch die Gegend, dann guckt man da auf eine Fliese, abgeschnitten den Kopf. Es ist schon eine ganz andere Welt. Ja, und es ist eigentlich auch was, ja, es ist eigentlich was ziemlich Nahes, möchte ich mal sagen. Tod ist nahe. Und gute Welt, naja, gute Welt haben wir auch heute nicht. Eigentlich ist auch das, naja. Aber das war ja jetzt so eine Sache, mal gedacht, das ist jetzt nicht meine Geschichte, kann es nicht sein, weil letzte Woche schon drüber gepredigt worden ist. Und die war gut, die Predigt, und da kann ich nicht auch einen draufsetzen, denn die wird nicht so gut. Und dann seid ihr enttäuscht. Dann habe ich gedacht, mache ich eine andere Geschichte. Aber mit den Fliesen, dachte ich. Vielleicht mache ich was mit den Fliesen und dann habe ich überlegt, dass das eine häufige Darstellung ist, die Enthauptung von Johannes dem Täufer. Aber es gibt eine Darstellung, die gibt es am häufigsten. Und das ist eben die Darstellung unserer Geschichte, beziehungsweise die Geschichte, die Alex gerade so schön vorgelesen hat, von Elia und den Raben. Ich wollte eigentlich noch einen bei mir im WhatsApp-Status da reinstellen, dann habe ich vorhin fotografiert, war alles so dunkel, naja, es ist halt das Wetter, ist nicht so schön. Ist noch lange rum experimentiert. Ich mache es heute Nachmittag, könnt ihr euch angucken. Wenn ich da Zeit verfinde, ihr könnt gerne kommen zu mir. Ne? Also, ich lade ja nie ein, das sage ich das letzte Mal. Ich lade nie ein, aber jeder ist willkommen. Also ich freue mich über jeden, der kommt und jeder, wir haben genug zu essen und zu trinken. Und ja. Ja, das ist diese Geschichte. Habe ich gedacht, die Geschichte nehme ich. Denn darüber habe ich auch noch nie gepredigt. Also ich habe mal einen Input dazu gehalten, aber über die Geschichte habe ich noch nie gepredigt, aber ich mag die Geschichte. Ich finde sie cool und ich sehe sie, jeden Tag sehe ich sie vor mir. An der Wand. Denn ich habe die 2-3 Mal an der Wand hängen. Und wenn ich da gucke, dann sehe ich die jedes Mal. Gute Geschichte, gefällt mir. Also das ist der Hintergrund, warum ich diesen Text ausgesucht habe. 2 Personen kommen diesem Text vor. Ich möchte jetzt versuchen, den Text, also du hast einen wunderbaren Aspekt, dieses zur Ruhe zu kommen, so wie Elia da an diesem Bach geht und einfach steht nicht lang, wie lange er da gewesen ist, es wird sicherlich einige Wochen, Monate, vielleicht sogar 1 Jahr, 1,5, 2 Jahre, man weiß es nicht genau, aber wird eine lange Zeit gewesen sein. Und dann, ja, dann soll er sich verbergen, aber nicht hier sagen, ja, hallo hier und Leute besuchen, nee, einfach eine lange Zeit wirklich alleine. Das ist ein Aspekt, den du wunderbar auf den gehe ich nicht ein. Von da ergänzt sich das wunderbar, finde ich sehr schön. Ich habe einen anderen Aspekt, auf den ich mehr eingehen möchte. Also ich versuche den Text zu erklären und zwischendurch fließt immer so ein bisschen was ein, wo man sagen kann, ah, das ist ja was, was auch heute vielleicht uns irgendwo so trifft, was uns heute begegnet. Also 2 Personen, der eine heißt Elia und der andere heißt Ahab. Der eine ist ein Prophet, ist ein Mann, der ganz nah bei Gott ist, dem Gott ganz besondere Aufträge gibt, etwas weiter zu sagen an die, hauptsächlich die damals Herrschenden oder an die Oberen. So, und der andere ist ein König. Ja, ich sage mal so, ein Herrscher. Heute haben wir ja kaum mehr Könige, das ist, sagen wir mal, ein Herrscher. In den Versen vor unserem Text, da heißt es dann von Ahab, im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel. Und er regierte Samaria 22 Jahre. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Da kommt nämlich immer wieder solche Sätze. Und er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Könige, allgemein Herrscher, ist egal, können Kanzler sein, Präsidenten, Diktatoren, wie auch immer, wie man sie nennen möchte. Herrscher sind Vorbilder. Es ist ganz egal, man schaut nach diesen Personen und man sieht, wie leben die eigentlich und ist das ein Vorbild? Kann ich dem nachfolgen? So ist das bis heute und wenn irgendwelche Herrscher, irgendwelche Kanzler, Präsidenten Mist machen, dann kann man gerade schon sagen, oftmals ist es so, dass das Volk dann auch Mist macht. Deswegen sollten sie eigentlich immer so untadelig sein. Es gab schon bei uns einen Präsidenten, der ist so über so ein kleines Bobbycar gestolpert, ne, weil das mal so geschenkt bekommen hat. Bestechung. Untadelig, ja. Was habe ich gerade gelesen? Und der tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm waren. Wie beurteilen wir die Regierenden, habe ich mir überlegt. Wie beurteile ich so Regierende? Zum Beispiel, wie gehen sie in Krisen um? schaffen Sie es so, Arbeitslosigkeit zu verringern? Oder packen Sie große Themen an? Positiv? Wie beurteile ich einen Herrscher, einen Präsidenten, einen Kanzler, einen König, einen, ist es ja egal. Bleiben wir mal bei unseren, einen Kanzler, einen Minister. In der Bibel steht immer wieder eine Beurteilung. Entweder er tat, was dem Herrn gefiel, oder er tat, was dem Herrn missfiel. Das ist die einzige Sache. Das war egal, ob da jetzt vielleicht jetzt ein Krieg hier geführt hat oder Arbeitslosigkeit da, ob da mal was, ein Streit geschlichtet hat oder nicht geschlichtet hat. Das ist nicht die Beurteilung, die in der Bibel vorgenommen wird. Ganz interessant, sondern die Bibel beurteilt, tut er das, was Gott gefällt, oder tut er, was dem Gott nicht gefällt, was ihm missfällt. Vielleicht sollte ich auch eher und mehr so denken, so beurteilen. Wir und ich beurteile gerne nach klugen politischen Schachzügen vielleicht. Ahab hat einen ganz klugen politischen Schachzug gemacht. Er hat das gemacht, was damals in der damaligen Zeit und auch Jahrhunderte später immer noch, immer wieder auch gemacht worden ist, denn er hat sich eine Prinzessin ausgesucht, eine tolle Frau. Schön, hat sich in sie verliebt. Vielleicht auch nicht verliebt, das weiß man nicht. Und was war der Schachzug war? Es war eine Frau aus dem direkt angrenzenden Nachbarland, den Phöniziern, aus der Gegend von Sidon und Tyros. Und das waren reiche Leute. Es war ein reiches, kleines Gebiet. Kluger Schachzug. Wenn ich mich verschwägere, vermähle, für eine Familie einheirate und die so, dann haben wir erstmal keinen Konflikt. Das ist klug. Außerdem sind das reiche Leute da, das ist so direkt am Mittelmeer, so reiche, es war so eine Seefahrernation, die sind reich, dann, wenn ich dann mal ein bisschen in Geldnot bin, kann ich ja mal meinen Schwiegervater fragen, ob der mir noch ein bisschen Geld gibt. Also es ist ein kluger Schachzug gewesen. Hat man ja immer wieder gemacht. Also früher, die Königshäuser, die sind ja alle so miteinander verwoben gewesen. Hat er nicht immer hingehauen, aber man dachte ja halt, dass es immer gut ist. War das wirklich so ein kluger Schachzug? Der Schreiber des ersten Buches der Könige, der sieht das anders. Denn diese Prinzessin Isabel heißt die, die brachte ihre Götzen mit. Zwei an der Zahl. Und Baal, oder Baal, und Aschera. Und dazu noch die ganzen Priester, die so dazugehört haben. Und den ganzen Kult, der darum geschehen ist. Und brachte die mit. Und hat das so etabliert. In Israel. Und Ahab? Ahab ließ es alles gewähren. Er war vielleicht nicht ganz so erpicht darauf. Er hatte sogar seine Kinder zum Teil biblische Namen, also das heißt biblische sowieso, aber Namen, wo der Name Gottes drin vorkommt. Der Name des Bundesgottes Israels drin vorkommt. Hat er sie sogar so genannt. Also er hat es, so interpretiere ich das, er hat versucht, das eine und das andere übereinander zu bringen. Überall mitschwimmen, ne? Auf jeder Hochzeit mitfeiern. Sich nicht ganz klar auf eine Seite zu stellen. Ist auch so ein Problem, was wir oft haben, ne? Dass wir überall mitmachen wollen. Wir wollen das und das. Naja, da ist auch noch, das wäre vielleicht ein kluger Schachzug, wenn wir da mitmachen. Und dann kommen wir gut an, als Christen persönlich oder als Gemeinde oder als Bund, der FEG oder wie auch immer. Hm? Sich nicht ganz klar auf eine Seite und sonst sagen, oh, Gott ist unser Gott und er hat uns was zu sagen und nicht irgendwelche anderen Götzen. Elia tritt auf. Elia tritt auf wie aus dem Nichts. Das ist die erste Erwähnung von Elia. Manchmal gibt es ja so eine Berufung. Gott redet zu einem Propheten und sagt so, ich möchte gern, dass du ein Prophet wirst, dass du das sagst, was ich dir... Beim Elia passiert das nicht. Elia tritt auf wie aus dem Nichts. Und er kommt aus einem kleinen Dorf, wie heißt es, Tisbe. Da weiß man nicht genau, wie das auszusprechen ist. Man weiß noch nicht mal, wo dieser Ort liegt. Bis heute weiß man das gar nicht. So unbedeutend ist der. Der steht auch nicht in der Bibel noch einmal vor. Kommt ja nicht dran vor. So klein und unbedeutend, ja. Also ich weiß gar nicht, ich möchte ja keinen beleidigen, was hier so kleine unbedeutende Dörfer sind. Also noch unbedeutender, ne? Können wir uns das vorstellen? Also so unbedeutend, dass man es gar nicht kennt, dass wir es vielleicht noch nicht mal richtig kennen. Vielleicht mal gehört haben. Also er kommt aus einem kleinen Ort und aus Gilead steht da. Gilead ist Osten von Israel, in Wüstenregion. Das ist nichts Besonderes. Das ist, ja, es ist wirklich totes Land. Da ist nichts Fruchtbares. Und Gilead ist nichts Tolles. Also, er kommt von da, wo nichts Tolles ist. Das Dorf kennt man nicht und den Typen kennt man nicht. Versuchen, sich so vorzustellen. Und der geht jetzt nach Samaria, das ist die Hauptstadt von Israel gewesen. Und da ist der König und da sagt er, so, wie sagt er hier? Lies es vor. Und es sprach Elia, der Tisbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Es ist halt befunden. Sei denn, ich sage es. Sei denn, ich sage so, jetzt darf es wieder regnen. Unbedeutender Mann kommt aus dem Nichts, kommt aus dem Niemandsland, kennt keiner, will keiner was mit zu tun haben. Der kommt vom König und sagt so einen Satz. Regen und Tau werden ausbleiben. Bildhaft sicherlich oder zeichenhaft ein Gericht Gottes angezeigt. Gott lässt manches zu und lässt manches laufen, bevor er eingreift. Gott hätte ja schon so im Himmel die Idee haben können, sieht so einen König Ahab da unten auf der Erde, habe ich mir so vorgestellt, und jetzt geht er da ins Nachbarland und macht der Prinzessin schöne Augen. Ja, da kann man doch mal im Vorfeld schon eingreifen, oder? Wäre doch eigentlich für Gott eine Kleinigkeit. Macht er nicht. Gott lässt manche Dinge manchmal ein ganzes Eck vor die Wand fahren und lässt manches laufen. Und warum? Weil Gott eigentlich möchte, dass wir es selber erkennen. Er möchte ja nicht eine Marionette haben. Er möchte nicht dich als Marionette, er möchte nicht mich als Marionette, er möchte keinen als Marionette, er möchte frei entscheidende Menschen, selbstbewusste Menschen, gläubige Menschen, die sich vor ihm beugen. Nur wer vor ihm beugt, der kann gerade stehen. So macht Gott das. Kurz innegehalten. Es war eine Traumhochzeit, politisch läuft es gut, wirtschaftlich läuft es gut, Phönizien ist die reiche Gegend. Und dann kommt dieser völlige Unbekannte und sagt, dass es jetzt ab jetzt nicht mehr gut läuft, dass Gott seinen Segen zurückziehen wird. Und Elia geht weg. Ich habe gedacht, wie wird das dann wohl so? König Ahab hört das, was wird er sich gedacht haben? Ich habe mir gedacht, also, so stelle ich mir das vor. Es läuft alles gut, es ist alles gut, ich bin verliebt, alles ist super, es regnet und es ist toll. Felder sind da zur Ernte, alles super, alle sind zufrieden. Und dann kommt so ein Typi an. Und von Elia wird gesagt, er hat sich noch ganz besonders gekleidet. Manchmal wird er so ein bisschen rau dargestellt. Ja, war ein Typ, ja, war ein komischer Typ vielleicht, so rein äußerlich. Und der sagt dann sowas. Und ich habe mir gedacht, da kann das doch im Königspalast einfach nur lautes Lachen gegeben haben. Also, was für eine irrsinnige Idee. Es läuft doch alles super. Es wäre so, nee, habe ich mir doch so aufgeschrieben. So, als wenn wir, oder wenn einer von uns, ich, den Michael nehmen wir mal hier, ne, wenn der zum Bundeskanzler geht und sagt, sehr geehrter Herr Scholz, weil Sie das Volk verführt haben, andere Götter anzubeten, die Macht und den Mammon und was weiß ich, die Wirtschaft und die Wissenschaft und alles. Deswegen wird es jetzt nicht mehr regnen, bis ich sage, dass es wieder regnen soll. Und dann gehst du weg. Was wird Herr Scholz machen? Dann wird es nicht so, wir müssen das vereinen. So müssen wir uns das vorstellen. Ich sage das bewusst, weil ich habe früher gedacht, Elia ist auf der Flucht, als er dann zum Bachkret geht. Ist er nicht auf der Flucht? Überhaupt nicht auf der Flucht. Gott hat ihm das gesagt, geh weg. Das war noch gar nichts. Die kannten den noch gar nicht. Die lernen den noch kennen. Da gibt es noch ein paar ganz, ganz tolle Geschichten über den Elia. Da lernen sie den nochmal richtig kennen. Der König und die Königin. Oder die Isabel, die wird richtig, die geht in Rage, geht die nachher. Und die, boah, das ist eine richtige Furie, so ein richtiger Drachen ist das dann. Ich weiß nicht, vielleicht heißt das ja sogar versetzt Drachen, ich weiß es nicht. Okay, nein, also es ist, er ist nicht auf der Flucht, sondern er hält sich verborgen. Es ist ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Der Prophet ist weg. Und wenn der Prophet weg ist, dann ist das Wort Gottes weg, dann ist Gott weg. Gott wird einmal stumm sein, wenn ich mich immer wieder gegen Gott auflehne und immer wieder sage, nee, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Dann kann es passieren, dass Gott sagt, nee, so jetzt ist erstmal Ruhe. Jetzt seh mal zu, wie du klarkommst. Kannst du ruhig mal eine Beule an der Stirn anhauen. Wenn du immer denkst, dass alles... Wenn du alles besser kannst. Interessant. Baal und Aschera, das waren beides Fruchtbarkeitsgötter, Götzen. Waren Garanten für gute Ernte. Und was passiert? Gar nichts passiert. Wir haben keine gute Ernte, das hört mich auf zu regnen. Und der wichtige Tau des Nachts, gerade in der Trockenzeit, ist der Tau ganz, ganz wichtig. Es ist nicht einfach nur so, steht das da. Sondern in der Regenzeit ist der Regen wichtig, in der Trockenzeit ist der Tau am Morgen wichtig, damit überhaupt ein bisschen was Wasser da ist. Und so überlebt das ganze Land. Und beides hört auf. Gott gibt den Segen. Der Herr gibt den Segen. Gott, der Herr, er lässt sich nicht verspotten. Seien wir uns dessen ganz bewusst. Wir können ihm immer die kalte Schulter zeigen. Immer sagen, ja okay, was du sagst, interessiert mich nicht. Er lässt uns die Wahl. Und er lässt uns manchmal und lässt uns. Aber irgendwann sagt er vielleicht auch mal, okay, dann ist es okay. Dann gehe ich zur Seite. Es ist Gericht Gottes. Es ist nichts so schrecklich, als Gott nicht mehr bei sich zu haben. Ein Theologe sagte einmal, der Abfall von Gott, der gebiert die Dürre und die Dürre gebiert den Tod. Genau, das ist ja auch in gewisser Weise auch bildlich zu interpretieren, kann man natürlich auch gut so machen. Die Dürre, auch wenn der Segen Gottes nicht mehr kommt, ist auch eine geistliche Dürre, Wenn Gott nicht mehr redet, ist eine geistliche Dürre und ich muss nicht glauben. Wenn ich auf Gott nicht höre, wenn es mir alles egal ist, ja, muss ich mich nicht wundern. Wenn mir das Beten schwerfällt, dass ich keine Freude am Bibellesen mehr habe, Gottesdienstbesuch ist dann sowieso schwer, dann gehe ich überhaupt nicht mehr in den Gottesdienst und so weiter. Ich brauche mich auch nicht wundern, dass ich dann keine Erlebnisse habe im Glauben. Mit Gott, mit Jesus, meinem Herrn. Freue ich mich, wenn ich ihm immer die kalte Schulter zeige. Dann werde ich auch irgendwie nichts erleben. Ja, ich muss ein bisschen mich beeilen. Gott redet zu Elia in Vers 4. Du sollst aus dem Bach trinken und die Raben werden dich versorgen. Das habe ich mir wieder überlegt. Also, ich versuche mir das immer so vorzustellen. Das ist immer eine ganz gute Art, die Bibel zu lesen, so eine Geschichte. Also Gott sagt dann so, du sollst aus dem Bach trinken, ja, okay, und die Raben werden dich versorgen. Habe ich da richtig gehört? Ich meine, gut, wenn Gott redet, dann ist das eindeutig, klar. Also, ja, das habe ich gestern nochmal gehabt. Also, klar, aber trotzdem ist es eine komische Sache. Habe ich mich da vielleicht verhört? Hat er wirklich gesagt, Raben? Die Raben sind im Alten Testament Tiere, die als unrein bezeichnet werden. Das sind keine reinen Tiere. Es gab da im Alten Testament rein und unrein. Ja, was das zu bedeuten hat, könnte man ja extra eine Predigt drüber halten. Aber das waren keine beliebten Tiere. Und die sollen mich versorgen? Bitteschön? Habe ich das richtig gehört? Und das ist das Interessante, und da ist mir der Elia ein tolles Vorbild, oder kann für uns alle ein tolles Vorbild sein. Auch wenn wenn Gott manchmal Dinge sagt, die so völlig, kann das richtig sein? Das ist doch so, das ist nicht modern, das ist nicht tolerant, und was weiß ich, ist das alles nicht, und logisch erscheint mir das auch nicht, und ja, kann das denn so? Elia ist so, dass er sagt, okay, dann gehe ich. Mal gucken wir mal, was passiert. Und er geht zum Bach Krit, also da ist der Bach, er setzt sich da hin, wie wir schon gesagt haben, ja, sitzt dann da, ja, was jetzt? Ja, erstmal was trinken. Langer Weg. Am Abend kommen dann die Raben angeflogen. Das müssen wir uns ja vorstellen. Es ist, ja, wie bringen die das denn? Im Schnabel? In diesem dreckigen Schnabel, in diesen Krallen, vielleicht so schon eine halbe Stunde angeflogen, das ist schon alles weich geworden, das Fleisch ist so gelöchert mit den Krallen, ich weiß es nicht. Also appetitlich ist das nun auch nicht gerade, ne? Sagen wir mal ehrlich, also, Leonie, möchtest du von Raben so, dass der dir morgens dein Nutella-Brötchen bringt, so? Auch nicht, ne? Nee, das ist irgendwie ist es unappetitlich und das ist ein unreines Tier. Das Coole an dem Elia ist, er macht es. Er sagt, ja, gut. Gott segnet mich so. Gott segnet ihn nicht mit einem Tischlein, deck dich. Könnt ihr ja machen. Könnt ihr sagen, ja, okay, ich stelle dir da einen Tisch hin und dann, immer wenn du da eine Decke drauf wirfst, dann ist da ein wunderschönes mit Brezel und ein machst Bier dabei, na Bier nicht, einen Tee dabei, irgendwie ein paar nette Sachen, noch eine Fleischwurst dabei und einen schönen Käse. Nein, macht Gott nicht. Tag ein, Tag aus, Brot und Fleisch. Nicht mal hier eine Salami und dann, weiß ich was, ein Stück Käse dabei, mal ein Brot, mit mal ein Vollkornbrot und mal ein Toastbrot und mal so ein bisschen Unterschiede, mal ein Kuchen. Ja, also jetzt in der Weihnachtszeit einen Lebkuchen vorbeigebracht oder so. Nein, Tag ein, Tag aus. Aber es ist interessant, der Bibelleser, der merkt gleich hier, da ist auch irgendwie was anderes noch gewesen. Gott hat doch das Volk, als er es aus Ägypten geholt hat, und die waren in der Wüste, hat er es doch auch ernährt mit Manna, das ist das Himmelsbrot, wird es genannt. Und mit Wachteln, Fleisch. Genau das Gleiche. Jeden Tag. Genauso wie beim Elia. Das ist übrigens auch so eine Sache, kann man mal drüber nachdenken. Es ist ja vieles sowas, so bildlich und dann wieder, wo man dann auch, ich denke, das kann dem Elia auch so ein Zeichen gewesen sein. Ja, Gott, ja, du machst das genauso wie damals. Ne? Ach, machen wir weiter. Gott verheißt immer wieder, dass er versorgen möchte. Auch, es ist ganz oft in der Bibel, dass er versorgen möchte. Gestern hatten wir endlich eine Klausur hier gehabt und dann am Ende war schon alles vorbei, fragte mich dann jemand, ja, was predigst du morgen? Dann habe ich gesagt, unter anderem geht es auch um den heutigen, also den gestrigen, Lehrtext. Eine Person wusste auch gleich, was es war. Da steht dann nämlich Matthäus 6, Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben. Der Herr wird für euch sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, im gleichen Zusammenhang, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere und dies alles zufallen. Wunderbar. Und immer wieder. Das ist eine Kernaussage der Bibel. Gott wird versorgen. Gott hat den Elia versorgt, jetzt nicht mit einem Tischlein deck dich. Wie gesagt, Gott hat ihn versorgt, relativ, naja, es ist schon opulent auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eintönig. Das Wasser, heißt es dann ja da am Ende, der Bach, der hat dann auch irgendwann immer weniger Wasser, immer weniger Wasser. Es war nicht der reine Überfluss, aber Gott versorgt, Gott trägt durch. Auch wenn es manchmal hier auf steinigen Weg ist und man vielleicht wie so auf so einen ganz schmalen Pfad gehen muss, und rechts und links ist irgendwie Sumpf oder so, aber Gott zeigt den Weg, Gott hilft. Auch wenn es nicht immer toll läuft und nicht immer von einer Wolke zur nächsten Wolke gesprungen ist. Gott versorgt, das ist ein schönes Ding. Also es hat dann aufgehört langsam, das Wasser. Und dann ist er halt weitergezogen. Elia wurde aber versorgt. Elia kennt Gott und deshalb kann er mutig vor Ahab treten. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, wer Gott kennt, der kann eigentlich mutig sein. Und das ist wahrhaftig mutig sind die, die Gott kennen. Und die, die Gott kennen, die können auch gegen den Strom schwimmen. Die können auch sagen, okay, ich stehe auf meiner Seite. Ich stehe auf Gottes Seite. Wir sind gerne so, dass wir überall mitschwimmen wollen. Das müssen wir nicht. Stellen wir uns doch auf Gottes Seite. Und dann kann Gott, wird nicht immer alles toll laufen. Nein, für den Elia ist es auch nicht so toll gelaufen. Ah, hat er Durst gehabt. Und dann ist er aber weitergezogen. Dann hat Gott gesagt, das zieh weiter. Und dann, also die Geschichte müsst ihr mal zu Hause lesen. Die geht cool weiter. Da geht es nämlich in die Heimat von der Isabel, dem Drachen, nach Phönizien. Aber Gott versorgt da. Und Gott segnet durch den Elia noch Menschen dort. Ganz tolle Geschichte. Wunderbar. Lasst sie auf euch wirken heute Nachmittag. Wenn ihr vom Geburtstagskaffee kommt oder so, dann lest ihr nochmal an. Lasst euch einfach, freut euch einfach daran. Okay. Wo höre ich auf? Okay, ich mache einfach das Ende. Ich habe ja noch gesagt, also, das muss ich ja noch auflösen. Also ich denke, das waren ja ein paar schöne Punkte, die man so hat in dieser Geschichte. Ne? Also mutig, wer mit Gott geht, der kann mutig auch vor einem Herrscher, auch vor allem der blöd ist und der die Macht hat und der die Macht hätte, einem richtig bös zu sein, der kann mutig davor stehen. Und Elia ist einer, der die Wahrheit sagt. Und Elia ist einer, der, auch wenn es ganz komisch klingt, der das macht, was Gott sagt. Und wir sehen aus der Geschichte auch, Gott trägt doch durch. Gott trägt durch. Elia wurde gesegnet. Das Volk hatte, oder der König sowieso, der hatte wirklich zu knabbern gehabt. Okay, aber ich wollte ja noch sagen, wie das die Geschichte mit Herborn zusammenhängt. Weiß das einer? Ich frage mal erstmal. Diese Geschichte. Elia wird von den Raben ernährt. Kennt keiner. Okay. Also bei dieser Geschichte, da bin ich mal froh, dass Schönbach zu Herborn gehört. Denn eine gute Geschichte, Herborn. Vor ein paar hundert Jahren, da gab es die Hohe Schule, kennt ihr? Und die Hohe Schule war so eine Art quasi Universität. Nicht ganz, aber quasi. War so eine politische Sache, dass es das nicht wurde. Vielleicht auch ganz gut, sonst wäre Herborn vielleicht zu groß geworden. Das war auch ganz gut. Wäre hier eine Großstadt vielleicht dann oder so, ist ja auch nicht schön. Das wäre Schönbach, also wäre es noch teurer alles. Zu jeder Universität oder jeder Hochschule, da gab es eine Druckerei. Das ist die Corvinsche Druckerei gewesen, ihr kennt die vielleicht. Wurde vor einigen Jahren ja an einen Investor da verkauft, leider. Seitdem kommt sie noch mehr runter. Egal. Corvinsche Druckerei, weil der Buchdrucker Christoph Corvin sich genannt hat. Eigentlich Christoph Rabe. Corvin ist lateinisch, heißt Rabe. Deswegen Corvinsche Druckerei. Und auf jedem seiner Bücher, auf der ersten Seite, so eine Druckmarke. Und da ist diese Geschichte drauf. Jedem Buch, das der vor 300 Jahren, 1580, irgendwann hat es so angefangen, meine ich, diese Druckerei. Und auf jedem, das um 200 Jahre ging es dann weiter. Jeden dieser Bücher, die in Herborn gedruckt worden sind, in dieser Corvinschen Druckerei, ist dieses Emblem drauf. Elia wird von den Raben ernährt. Wunderschön. Gott segnet seine Leute. Ich denke, das ist auch der Grund, warum diese Geschichte am häufigsten auf biblischen Fliesen abgebildet ist. Weil das so wichtig ist. Gott segnet und Gott führt durch seine Leute. Gott hilft. Immer wieder. Für mich auch immer wieder diese Geschichte oder dieses Bild. Sei mutig, Peter, sei mutig wie Elia. Sei mutig und schwimm ruhig auch mal gegen den Strom. Es fällt mir nicht unbedingt leicht. Ich bin so einer, der mir so auf so... Ja, ich habe es gerne so friedlicher alles. Wenn alle sich so vertragen und alle lieb miteinander sind und sich umarmen und so. Aber man kann ruhig, sei mutig und stehe auch da gegen den Strom, wenn es sein muss. Okay. Und vielleicht, damit höre ich wirklich auf, vielleicht das nächste Mal, wenn ihr spazieren geht und ihr seht so einen Raben oben fliegen. Manchmal fliegen auch Raben hier über unser Tal, also bei uns da hinten, manchmal fliegen die auch da drüber, krähen sieht man öfter, aber auch mal Raben. Aber egal, wenn ihr so einen schwarzen Vogel da seht, dann freut euch einfach und nehmt es als einen Regenbogen, den man nicht verpassen sollte, als ein Zeichen. Gott ist da und Gott segnet uns und Gott versorgt uns. Lass uns einfach dankbar dafür sein. Okay, soweit von meiner Seite.